Ich begrüße alle, die das Kunstlied lieben. Ich bin Wolfgang Kercher und ich erzähle euch jetzt, was euch in diesem Podcast erwartet. Ich gebe zu, ich bin etwas aufgeregt. Irgendwann macht man alles im Leben irgendwann zum ersten Mal. Das ist der erste Podcast, den ich aufzeichne. Der Name des Podcasts, Kunstliedforum, das Gespräch. Den Begriff Kunstliedforum oder diese Marke kennt ihr möglicherweise aus den sozialen Netzwerken. Es gibt eine Facebook-Fachgruppe, die so heißt. Auf Instagram findet ihr das Kunstliedforum und ihr findet einen eigenen YouTube-Kanal unter diesem Begriff. Was erwartet euch in diesen Podcasts? Im Mittelpunkt steht natürlich, wie der Name schon sagt, eine Unterhaltung, ein Gespräch mit einer Interpretin, einem Interpreten aus dem Liedbereich. Sängerin, Sänger, Pianistin, Pianist oder möglicherweise auch andere Personen, die zum Kunstliedthema etwas beizutragen haben. Der Aufbau wird immer im Mittelpunkt dieses Gespräch haben. Darüber hinaus erwarten euch Informationen über neue CDs, aktuelle Entwicklungen im Kunstliedbereich und auch nochmal ein paar Hinweise, was sich in den sozialen Netzwerken hier so tut. Aber jetzt, fürs Erste, denke ich, mache ich mit dieser Einführung Schluss und wir steigen in unser erstes Gespräch ein. Als ersten Gast habe ich mir Götz Peier eingeladen. Götz Peier, Liedpianist aus dem Stuttgarter Raum und gleichzeitig Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Götz Peier ist ein gefragter Liedbegleiter und mich interessiert vor allem, wie er diese beiden Aufgaben unter einen Hut bekommt. Natürlich habe ich auch Fragen zu seiner Biografie und zu aktuellen Projekten. Ja, hallo Götz. Freut mich, dass du hier bei mir bist und wir uns unterhalten können. Für die Zuhörer, kurzer Hinweis, wir kennen uns schon ein paar Tage, sind daher per Du, sind ja beide aus der schwäbischen Gegend, von daher hoffen wir, dass jeder uns versteht.
Wunderbar, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr und das Schwäbische verbindet doch gleich schon mal.
Genau. Was mich zum Einstieg interessieren würde, du bist auf der einen Seite als Liedpianist sehr gefragt, als Liedbegleiter sehr gefragt. Auf der anderen Seite bist du als Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart tätig und dort sehr stark eingebunden. Ich frage mich, wie bringt man das eigentlich unter einen Hut?
Zuerst muss man vielleicht einfach sagen, ich glaube, dass wir alle, ich denke, alle Musiker unterrichten. Fast alle Musiker, das hat schon einfach ganz praktische Gründe, um Geld zu verdienen. Ich habe auch mein Leben lang unterrichtet oder mein Musikerleben lang unterrichtet. Ich habe mit 16 angefangen, Klavierunterricht zu geben und ich glaube, das ist eine ganz gängige Sache. Und dann ist es einfach auch die Frage, in welcher Art man unterrichtet, in welcher Institution. Und da ist natürlich eine sehr schöne Arbeit und ein großes Glück, wenn man an einer Hochschule arbeiten kann und wenn man das dann im Rahmen einer Professur machen kann, auch noch ganz speziell mit dem Thema Lied, wie das bei mir jetzt in Stuttgart der Fall ist, ist es natürlich auch ein großer Glücksfall und ein großes Geschenk.
Braucht es diese beiden Komponenten? Also befördert das eine das andere?
Ich glaube schon, dass das zusammengehört und habe das auch in meiner eigenen Biografie gehabt, dass meine Lehrer waren auch für mich pianistische Vorbilder.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer waren das zum Beispiel?
Das war ein Klavier, der Konrad Elser, fantastischer Pianist, ein ganz toller Musiker, bei dem ich in Lübeck Klavier studiert habe. Und dann Irvin Gage, das ist eine große Liedbegleiter, Legende quasi, der in Zürich unterrichtet hat, bei dem ich mein Art Konzertexamen, Meisterklasse dann studiert habe. Und das war natürlich auch schön zu sehen, wenn man dann im Unterricht bestimmte Werke durchgegangen ist, gemeinsam, und man wusste, dass Irvin hatte das jetzt am Wochenende vorher mit irgendeinem bekannten Sänger oder einer bekannten Sängerin in einem großen Saal gespielt. Das war natürlich schon auch ein schönes Gefühl. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich auch noch so ist, wenn ich den ganzen Tag unterrichtet habe und danach selber übe ich ehrlich gesagt besser, auch wenn man vielleicht müde ist, weil man natürlich, jetzt hat man den ganzen Tag den Leuten gesagt, wie es geht. Oder wie man glaubt, dass es geht. Und dann ist man beim selber Üben auch nochmal ein bisschen genauer und sagt, ah, mal es wird auch mal so. Ich glaube, dass das was hilft. Und ich glaube, dass es andersrum auch für die Studierenden schön ist, wenn man mit jemandem arbeitet, der auch den praktischen Bezug hat, einfach eben, was ich gerade vorhin auch mit Irwin beschrieben habe, der einfach jemand, der einfach auch mal vielleicht sagen kann, hier in der Praxis macht man das vielleicht dann so, oder man kann sich hier noch so ein bisschen durchmogeln, oder es gibt irgendwie bestimmte Sachen, auf die man besonders achten kann und sollte, vielleicht in dem und dem Kontext.
Jetzt hast du das Glück, mit sehr vielen jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und es ist für mich ohnehin faszinierend, wie viele junge Menschen sich für das Thema Lead interessiert. Ein Thema, das man auch als angestaubt bezeichnen könnte, wenn man es gemein sagen möchte, aber das ist es nicht. Und das sieht man an dieser Faszination. Bringen diese jungen Menschen für dich auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge? Verändert dich das auch nochmal?
Auf jeden Fall glaube ich, dass es da einen anderen Blick gibt. Ich kann dir gleich auch ein Beispiel geben, auch eine Sache, wo wir in große Diskussionen reinkommen, reinkommen können. Aber vorneweg würde ich auch sagen, dass natürlich, man sagt immer, dieses Lied steckt in der Krise. Das hieß es, aber wenn man in alten Büchern nachliest, steckt dieses Lied schon immer in der Krise.
Das Kino stirbt auch
Das
seit
Kino
50
stirbt,
Jahren.
genau. Und natürlich, klar, das Publikum ist eher älter. Wie aber auch mit vielen anderen Kunstgattungen und Musikgattungen auch. Und natürlich könnte es mehr sein, aber ich glaube auch, dass wir heute so viele junge, hervorragende Leadsängerinnen und Sänger haben, wie vielleicht schon lange nicht mehr. Und es ist doch schön zu sehen, dass auch gerade auch im studentischen Bereich sich ganz viele für dieses Thema erwärmen können und nicht nur erwärmen können, sondern dafür brennen. Und diese Kombination aus diesen Texten, auch diesen alten Texten teilweise, überhaupt keine Scheu davor haben und das unglaublich gerne machen. Und ich habe immer das Gefühl, eigentlich sind die Veranstalter, das sind immer diejenigen, die am meisten unken, dass es ach, das Ende des Liedes und sowas. Und wenn da ein bisschen mehr Mut wäre, bei manchen Veranstaltern fände ich das ganz schön und den jungen Leuten mehr Chancen geben.
Und wo war diese Diskussion, von der du eben gesprochen hast?
Ach so, genau, diese Diskussion der Sichtweise auf das Thema. Natürlich gibt es, glaube ich, also große Unterschiede in musikalischer Ästhetik, muss man ganz ehrlich sagen. Das sieht man ja auch in anderen Musikgenres. Ich sage mal nur sowas wie auch ich bin noch aufgewachsen, bin im Knabenchor groß geworden und wir haben jedes Jahr Matthäus Passion bei uns Autoren gemacht, aber nicht mit historischen Instrumenten und schönem, satt und vollen Klang. Ich bin da ganz anders natürlich sozialisiert als jemand, der mit historisch informierter alter Musik sozusagen aufgewachsen ist. Und so gibt es natürlich ganz große Unterschiede, glaube ich, in der Ästhetik. Aber wir hatten zum Beispiel vor kurzem, und das fand ich eine sehr spannende Sache, hatten wir Diskussionen, die in dem ganzen Umfeld entstanden sind mit Gendern und Themen, die heute natürlich auch junge Menschen ganz anders bewegen, als es in meiner Jugend war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch solche Themen, darf man das noch singen? Kann man das noch singen? Auch so ein Thema Frauenbild in bestimmten
Schumann,
Liedern.
Frauenliebe und Leben und
Also
so,
diese Diskussion
klar.
gibt es immer, das
Genau,
ist natürlich ein prominentes Beispiel. Ja, die Diskussion, ja, das führt jetzt zu weit, glaube ich, um das Fass aufzumachen, aber auch viele, viele andere Texte, wo es natürlich, um sagen muss, ich kann die natürlich in einem historischen Kontext eingeordnet betrachten, aber wenn ich die natürlich heute auf mich projiziere, sind die vielleicht nicht mehr relevant oder ein No-Go. Also solche Gespräche hat man dann schon und da gibt es einfach heute auch andere Sichtweisen, die auch eine Berechtigung haben, die teilweise, finde ich, manchmal auch übers Ziel hinausschießen oder man muss sie ein bisschen einordnen, aber das ist dann ja einfach das ist eine spannende Diskussion. Und man sieht ja vor allen Dingen, dass viele auch jüngere Kolleginnen und Kollegen einfach auch brennen für das Thema und tief einsteigen und dann stellen sich vielleicht auch solche Fragen.
Das fasziniert mich auch, dass auch diese politischen Themen, nennt man politische, das Thema Gendern ist ja eigentlich schon fast ein politisches Thema, auch hier eine Rolle spielen und auch nochmal zu einer Veränderung führen, wie du sagst jetzt, zu einer Diskussion führen, die das Ganze ein Stück weit dann wieder kanalisiert. Ja, wo macht es Sinn? Wo sind wir in einem historischen Kontext, dass manche Formulierungen, die wir heute nicht mehr verwenden würden, aber dennoch so erklärbar sind und auch so stehen bleiben können? Das ist, finde ich, sehr faszinierend.
Absolut. Das führt jetzt wirklich so weit, das könnte man eine ganze Sendereihe quasi, könnte man machen, nur über so ein Thema. Was ich sehr interessant finde, ist, dass das da vielleicht einen Unterschied in der Sozialisation oder auch in den Überlegungen gibt zwischen jemand, der 40 plus ist und jemand, der 20 ist. Das ist, denke ich, selbstverständlich. Ja. Wenn man aber dann auch sieht, dass es dann auch wiederum einen Unterschied gibt, wenn man jetzt mit Studierenden zu tun hat, die Ende 20 sind und jemand, der gerade Anfang 20 ist, da gibt es dann auch schon wieder auch Abstufungen. Ja. Und das ist ganz spannend und ich denke, da ist einfach die Diskussion sehr befruchtend, an sich über solche Themen auch zu sprechen. Und da fühle ich mich dann auch manchmal, ehrlich gesagt, doch relativ alt. oder auf jeden Fall ein anderes Bild und ich kann da sicher auch von den Gedanken profitieren, genauso wie die hoffentlich auch davon profitieren können, von einer gewissen Erfahrung mit diesen Texten oder einer anderen Sichtweise oder vielleicht auch manchen Jugendlichen quasi überschwangen oder so ein bisschen vielleicht auch wieder eine Richtung geben kann.
Danke. Jetzt hast du eben gesagt, du hast früher bei den Hymnuschoren abgesungen. Das gibt mir natürlich eine gute Vorlage in die Biografie, ein bisschen einzusteigen. Warum singst du eigentlich nicht und spielst Klavier?
Ich bin wirklich mit dem Singen groß geworden, habe zwar immer Klavier gespielt, aber wie du gesagt hast, ich war 10 Jahre bei den Stuttgart Hymnusgruppen an und habe das unglaublich gern gemacht und sehr intensiv. Ich habe auch um die Ecke rum gewohnt und habe viel, auch mehr Zeit, als ich hätte müssen, dort im Chorheim verbracht. Habe aber natürlich auch immer Klavier gespielt, war dann auch lange Zeit der einzige Klavierschüler des damaligen Leiters der Stuttgart Hymnusgruppen, Professor Wilhelm, der eigentlich ein ganz toller Pianist war, ein Schüler von Kempf. Und habe da eine sehr spezielle, aber auch sehr intensive Beziehung zum Klavier entwickeln können. Das Singen war trotzdem immer, hat immer einen wichtigen Teil meines Lebens, musikalischen Lebens, aber auch sonst dargestellt. Ich habe dann den Knaben Chor Cis, der ist vielleicht auch manchen Begriff, Kollegen Jugend in Stuttgart, mitgegründet und da dann noch eine Weile gemacht. Dann wurde das Klavierspielen einfach für mich wichtiger und das Singen hat so ein bisschen abgenommen. Ich habe dann während dem Studium in Lübeck, musste man noch Gesang als Nebenfach machen und meine damalige Gesangslehrerin meinte dann auch, das sollte man doch intensivieren und irgendwie, sie fand, dass es irgendwie ganz gut sei. Aber da war bei mir so ein bisschen die Luft auch raus, was Singen angeht und ich war dann schon sehr auf dem Klaviertrip und habe das auch unglaublich gern gemacht. Dann hat sich aber schon vielleicht auch über diese Vergangenheit mit dem Singen war das auch naheliegend, irgendwie mit Gesang. Ich bin im Gegensatz zu vielen anderen meiner Pianistenkollegen, die vor den Sängern zurückgeschreckt sind, war das für mich immer eine schöne Welt.
Also keine Angst, ich werde jetzt nicht bitte was vorzusingen, aber was für Stimmlage hast du denn?
Naja, fauler Bass, sagen wir so. Tief auf jeden Fall. Aber meine Höhe ist sehr untrainiert, deswegen.
Jetzt hast du eben gesagt, du hast keine Scheu gehabt gegenüber Sängerinnen und Sängern. Ein Thema, das mich ohnehin interessiert, wie findet sich eigentlich in den vielen Konzerten, die wir haben, in kleinen Einrichtungen, in großen Festivals, gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Wie finden sich eigentlich Sänger und Sängerin? Klar, wenn man mehrmals gemeinsam gearbeitet hat, kann ich mir das vorstellen, dass man sagt, machen wir mal wieder was. Nur, es kommen so ganz neue Konstellationen immer zustande. Es würde mich mal interessieren, wie entsteht sowas?
Das ist eine ziemlich große Frage, weil sie natürlich viele verschiedene Teilaspekte hat und es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, wie sich solche Duos oder solche Partnerschaften ergeben. Oder manchmal sind es gar keine großen Partnerschaften, sondern bloß eine Zweckgemeinschaft für ein Konzert. Das ist, ich will das gar nicht irgendwie groß bewerten. insofern bewerten, vielleicht schon, dass ich sagen möchte, für mich ist dieser Du-Gedanke ein ganz wichtiger Gedanke. Ich finde das eine ganz schöne Sache, wenn man musikalische Partner findet oder einen Partner findet, mit dem man sehr viel zusammen macht, weil man einfach dann doch auch zusammen wächst und auch, ich habe früher sehr, sehr viele Konzerte und sehr lange mit einem guten Freund und einem Tenor, Andreas Weller, zusammen gespielt. Der hat immer gesagt, wir sind wie ein altes Ehepaar. Und irgendwie stimmt das auch. Also, und so ein bisschen auch so ein blindes Verstehen, blindes Vertrauen, das vielleicht auch durch eine Kontinuität erst zustande kommt, das ist, finde ich, ein hohes Gut und was Schönes. Ist auch ein bisschen eine Schicksalsgemeinschaft, gehangen mit gefangen. Solche Konstellationen ergeben sich oft dann schon aus dem Studium heraus. Also bei Andreas Weller und mir war es damals so, dass wir schon zusammen Knabenchor gesungen haben. Also oft ergibt sich sowas aus dem Studium heraus oder durch irgendwie ein Zusammentreffen aus irgendeinem Grund. Dass ich die Sängerin, mit der ich am engsten, glaube ich, auch verbunden bin und nicht nur vor allem auch freundschaftlich, aber auch so musikalisch, ist die Sarah Wegener. Ganz fantastische Kollegin und die Sarah und ich haben uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, eigentlich durch einen Zufall, weil bei einem Konzert wurde noch eine Sängerin gesucht, die ein Lied singen sollte, das in dieses Programm rein sollte, das ein so klares Frauenlied war, dass damals der damalige Sänger, der sonst das Konzert bestritten hat, gesagt hat, das ist nichts für mich. Und dann wurde die Sarah Wegener vorgeschlagen und da haben wir uns kennengelernt und eigentlich seit dieser Zeit sind wir ganz dicke und machen alles zusammen und das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache, wenn man einfach auch seit sich 15 Jahren zusammenspielt. Das ist was ganz, ganz Tolles. Ich erzähle das auch meinen Studierenden in der Hoffnung, dass die Leute finden, mit denen sie andocken können. Und es hat ja auch, denke ich, wenn man am Anfang steht, auch viel damit zu tun, dass man zusammenprobt, dass man gleiche Ideen oder gemeinsame Ideen entwickelt. Das ist eine sehr schöne Sache. Das ist die eine Variante, dass man einfach einen festen Duopartner findet.
Ganz kurz gesagt, es ist ja was sehr Intimes eigentlich. Ich glaube, Piotr Peczawa hat mal gesagt, beim Lied steht man nackt auf der Bühne. Also im Grunde, das ist eine, wie du sagst, mitgehangen, mitgefangen. Da gibt es keinen Rückzugsraum oder sonst irgendwas, keine anderen Musiker, die einen auffangen, wenn mal was schief geht. Das hat ja ganz andere Bedeutung nochmal.
So kann man, ja, so kann man das sagen. Vor allem natürlich auch im Vergleich ich sag mal, zu anderen Genres, wie der Oper, wo man dann vielleicht noch ein Kostüm und ein Bühnenbild und solche Sachen alles hat, noch viele Kollegen, die einem zuspielen und sowas. Ist das sicher, kann man sicher das auch so sagen, denn es hat für mich noch einen anderen Wert, mit dieser Duo-Arbeit. Es hat auch sowas, dass man braucht relativ viel Vertrauen, glaube ich, für manche Sachen, die man auf einer Bühne macht. Also Vertrauen darauf, dass man vielleicht etwas ausprobiert, was auch im Moment entsteht, musikalisch etwas ausprobiert, das dann auch aufgenommen wird von dem jeweiligen Gegenüber. Oder dass eine Sängerin oder ein Sänger weiß, ich kann mich auf den Klavier total verlassen, dass die da mitgehen oder was, ja. Wenn man das entwickeln kann, dieses Vertrauen oder diese Zusammenarbeit, ist es ein ganz wunderbares Gefühl. Es gibt natürlich auch diese andere, finde, dass ein Veranstalter zwei Künstler zusammenbringt und sagt, ach, das wäre doch mal toll, wenn die zweimal was machen könnten. Das ist natürlich auch eine schöne Gelegenheit, wo man mal auch neue Leute kennenlernt. Und vielleicht entstehen daraus dann auch wieder eine längerfristige Zusammenarbeit. Auch das kann sein. Es kann natürlich auch einfach befruchtend sein, mal irgendwie mal ein Projekt mit einzelnen Leuten zu machen, um mal aus dem sonst üblichen Trott auch rauszukommen und mal neue Einflüsse zu bekommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe eine eigene Konzertreihe zum Beispiel und sage, da ich die Möglichkeit habe, jetzt hier verschiedene Konzerte anzubieten, gehe ich mal auf Sänger XY und Sängerin XY zu und sage, hättet ihr nicht Lust, bei meinem Festival irgendwie was mit mir zusammen zu machen. Diese Variante gibt es auch noch. Bei mir weniger, weil ich kein eigenes Festival betreibe.
Das hat ja zur Folge, dass du auch dieselben Werke mit unterschiedlichen Menschen auf der Bühne spielst.
Ja.
Nimm mal die Winterreise zum Beispiel. Ja, ich habe in den zurückliegenden Monaten zwei Winterreise gehört, die sehr, sehr unterschiedlich waren. Die eine war eher recht lyrisch gehalten. Die andere war so, dass dort, wo in der Winterreise die Verzweiflung eine große Rolle spielt, es fast in Zorn überging, was die Winterreise ja zulässt. Jetzt angenommen, du wärst bei beiden der Pianist. Spielst du gleich? Oder was macht es mit dir, mit Sängern zusammenzuarbeiten, die ganz unterschiedliche Herangehens, nicht ganz unterschiedlich, aber doch eine unterschiedliche Herangehensweise an so Werk wie die Winterreise zum Beispiel haben.
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich muss vielleicht ein ganz kleines bisschen ausholen, so wenn ich sage, es gibt die Herangehensweise, dass man in einer Probe natürlich vieles festlegt und sagt, das machen wir so, hier machen wir so, dann machen wir so. Was zu einer sehr langen Probenzeit auch führt, also wo man sagt, irgendwie. Ja, dass man das dann auch sich daran hält. Und da muss man auch der Typ dafür sein. Das bin ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das heißt jetzt aber nicht im Umkehrschluss, dass ich nicht für Proben wäre, ja, also nicht, oder da etwas leichtfertig damit umgehen würde. Aber ich glaube, wenn man so ein Werk zum Beispiel auch wie die Winterreise vor sich hat, dann ist es ja auch irgendwie eine Reise, die man auch im Konzert zusammen macht, von der man vielleicht am Anfang noch gar nicht so unbedingt weiß, wo es sich hinführt. Das gibt es ja verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Da spielt die Akustik eine Rolle, da spielt das Instrument eine Rolle, da spielt die persönliche Verfassung eine Rolle. Vielleicht die Umstände, in denen man gerade ist, was einen gerade be bewegt hat, das Publikum, wie jemand reagiert. All das sind ja Faktoren, die alle mitschwingen. Und die vielleicht alle irgendwie unterschwellig auch dazu beitragen, dass dieses Stück in eine bestimmte Richtung bekommt. Vielleicht ist man auch in einem gewissen Lebensabschnitt oder in einer bestimmten Phase, wo man vielleicht auch, ich sag mal, mehr auf Krawall gebürstet ist und dadurch entstehen auch andere Tempi oder andere Sachen.
Jetzt muss ich mich kurz entschuldigen. Unser Hund hat sich eben gemeldet. Ich denke mal, dass die Luna gleich wieder ruhig sein wird, deswegen reden wir einfach weiter.
Wunderbar.
Ja?
Und ich glaube, so entstehen dann auch in so einem Zusammen, in einem Liederabend oder einem Konzert entsteht eine Interpretation in dem Moment und dadurch ist sie auch lebendig.
Dadurch entstehen dann wahrscheinlich auch solche singulären Situationen, die man unter Umständen nie wieder vergisst, weil man sagt, da hat irgendwie alles gepasst.
Ja, und ich denke, auf jeden Fall, und das hat vielleicht dann auch bei dem einen oder anderen in einem Konzert eine besondere Wirkung, weil man es dann vielleicht auch eine besondere eine Seite zum Klingen gebracht hat. Aber denke ich, im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass die Spontanität ein ganz, ganz wichtiges Gut ist, weil sonst könnte man ja wirklich sagen, ich habe das auf CD aufgenommen und reproduziert das quasi im Konzert genauso, wie es aufgenommen hat, 20 Mal hintereinander. Aber das ist ja völlig unbefriedigend fürs Publikum, unbefriedigend für einen selbst und funktioniert sehr schlecht, sowieso auch gar nicht. Und der andere Gedanke ist, wenn man sagt, so ein großes Werk wie eine Winterreise ist natürlich auch, gibt das auch her, gibt auch verschiedene Sichtweisen her, also ohne, wenn man es nicht bricht, wenn man es nicht
Über den, ja.
überdehnt. Ich
Ja.
glaube, Bernstein hat mal gesagt, das Merkmal großer Kunst oder Kunst liegt auch im Spannungsfeld der verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten. Und so sieht man auch aus der Geschichte heraus, was für unterschiedliche Herangehensweisen an so eine Winterreise auch da sind. Also ich kann dir sagen, ich habe in meinem Leben sehr viele Winterreisen gespielt, mache das ja auch schon ein paar Jahre, bin aber mit einer Aufnahme sozialisiert gewesen. Das war nach wie vor fantastische Aufnahme. Eine der, glaube ich, 8 Aufnahmen, die Fischer-Dieskau gemacht hat. Fischer-Dieskau, Jörg Demus. Jörg Demus spielt fantastisch dabei. Ich finde es nach wie vor eine ganz tolle Aufnahme. Ich hatte aber, bevor ich das zum ersten Mal im Konzert gespielt habe, Winterreise, hatte ich den Gedanken, Das könnte doch sein, dass mein Höreindruck so stark ist von dieser einen Aufnahme, dass ich eigentlich im Bestfall versuche, das so zu spielen, wie Jörg Demus das gespielt hat,
Und
und
nicht wie
quasi
Götz Beyer.
mich da anlehne. Ich wusste gar nicht, was, oder ich weiß nicht, ja, das muss sich ja vielleicht auch erst herausstellen, so eine eigene Sichtweise. Ich habe daraufhin angefangen, Winterreisen zu sammeln und habe mir jede Winterreise, die ich in die Finger bekommen habe, die ich mir leisten konnte, gekauft oder so in Büchereien. CDs haben wir damals noch gebrannt oder auf Kassetten aufgenommen und habe sicher so 80, 90 Winterreisen zu Hause und habe dann angefangen, da mich so quer zu hören, um diesen primären Höreindruck etwas zu verwässern. Und da entdeckt man ganz, ganz spannende Sachen, vor allem auch sehr extreme Sachen, wie dieses Stück auch gesehen werden kann. Und ich sag mal, nach wie vor eine für mich der tollsten Aufnahmen der Winterreise ist eben, weil du gesagt hast, Zornig ist eine, die auch sehr stark brennt. Das ist eine Aufnahme von Peter Anders von 1945, die in Berlin fürs Radio gemacht wurde, 2, 3 Monate vor Kriegsende, mit dem Raucheisen dran. Zwar natürlich irgendwie zwei Musiker, die auf der Gott-Begnadeten-Liste Goebbels standen, was man sicher mit Vorsicht genießen muss, biografisch, aber das ist eine Aufnahme, die so intensiv ist und so brennt und radikal ist, die natürlich auch diese Zeit und diese Zeitumstände widerspiegelt, was nach wie vor hochspannend ist.
Ja, das bringt mich, das finde ich faszinierend, vor allem so eine alte Aufnahme, ja, weil diese Rezeption hat sich schon stark verändert. Und wenn man heute junge Kolleginnen hört, es sind ja viele Kolleginnen mittlerweile, die dieses Winterreise singen, klingt es ganz anders. Was mich dabei interessiert, damals hatte man diesen historischen Kontext, Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin im Mai. Ja, das. Wir hatten über die Jahrzehnte hinweg verschiedenste politische Konstellationen. Haben jetzt wieder, sage ich mal, eine Konstellation, die nicht gerade entspannt ist, sage ich mal. Ja, in Deutschland, aber im europäischen Umfeld. Verändert es den Blick auf die Winterreise oder verändert es dich in der Interpretation der Winterreise, ob du in der Zeit, wo die Welt relativ geordnet erscheint und jeder weiß, wo sein Platz ist, das spielst, oder in der Zeit, wo Verwerfungen aufkommen, wo man täglich, wenn man die Nachricht einschaltet, denkt, hoffentlich war nichts Schlimmes. Ja, verändert das was?
Also ich denke, das verändert sich auf jeden Fall. Was ich bin jetzt so alt auch wieder nicht, dass ich sagen kann, ich habe in so vielen verschiedenen Jahrzehnten Winterreisen gespielt. Das nicht, aber ich glaube, dass Zeiten, auch unsichere Zeiten, wie wir sie jetzt wieder langsam immer mehr erleben oder mit großen Fragen, gesellschaftliche Fragen, großen Themen, ja, auch großer Unsicherheit und auch teilweise großer, leider auch Radikalisierung
Und Angst vor Krieg,
und
ne?
auch Angst, und auch Angst vor Krieg, dass das natürlich für die Menschen, die überhaupt grundsätzlich vielleicht mit sowas anfangen können, mit Kunst im Allgemeinen, mit Musik und auch vielleicht eben mit diesen Texten, dass diese Texte vielleicht sogar noch wichtiger werden
Ja.
oder eine andere, einen Nerv, der eben auch offen liegt, vielleicht noch direkter treffen. Und das trifft auf die Zuhörer zu, aber sicher auch auf die Ausübenden, dass man da einfach, dass die Nerven einfach ein bisschen blanker liegen. Oder nicht nur ein bisschen. Interessant ist natürlich, wenn man dann, und das ist aber auch so eine Ebene, was heute auch ein bisschen leider ein Thema ist, dass natürlich viel Hintergrundwissen auch beim Publikum nicht mehr da ist oder dass man heute vielleicht auch was mitliefern muss durch Moderation zu den Konzerten, damit die Leute Zeitumstände besser verstehen, wo man dann sagen kann, oder wenn man bei näherem Hinsehen, dass vielleicht politische Umstände gar nicht so unähnlich sind heute, wie sie in einer bestimmten Zeit waren. Und dass viele Schubert-Lieder, die vermeintlich über Fische und Blümchen gehen, gar nicht so harmlos sind,
Und nur an der Zensur
nur
vorbeigehen
an der
musste.
Zensur vorbeigehen muss oder dann auch teilweise voller Symbole und voller Botschaften sind, die wir heute teilweise vielleicht einfach auf das Hintergrundwissen nicht mehr parat ist, einfach vielleicht nicht gleich verstehen, aber eben heute doch wieder sehr aktuell sind oder immer aktuell waren.
Ja, gerade bei so einer Aufnahme, wie du sie angesprochen hast, mit Peter Anders und
Michael.
Michael Rauchheisen, gab es immer jetzt Menschen, die diese Zeit erlebt haben, die das einordnen konnten in den Kontext. Ich habe vor kurzem das Buch gelesen, Echo der Zeit von Jeremy Eichler. Da gibt es eine Formulierung, ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Wir nähern uns dem Horizont der lebendigen Vergangenheit. Das heißt, wir nähern uns dem Punkt, wo es keine Menschen mehr gibt, die sich an das Dritte Reich jetzt beispielsweise erinnern können, die sich dieses Wissen nur aus Büchern holen, aus den Hintergründen. Und das ist wahrscheinlich das, was auch nochmal eine Veränderung bringt.
Absolut, das ist natürlich eine unglaublich spannende Zeit sowieso, eine Zeit, die auch gerade in meiner Generation das Gefühl ist, dass so ein Punkt, wir sind ja doch noch sehr nah daran. Of course, ich bin in den 70er Jahren geboren und sagt, da war der Zweite Weltkrieg gerade mal 30 Jahre vorbei, was ja wirklich einfach nur ein wirklich sehr kurzer Zeitabschnitt ist. Wenn ich jetzt die Generation meiner Kinder sehe, für die ist das erstmal einfach von der Zeit und von der Generation einfach ein gutes Stück weiter weg. Klar, weil natürlich auch die lebenden Zeitzeugen nicht mehr da sind. Das ist eine Zeit, die mich in vielerlei Hinsicht ganz arg beschäftigt und arg schwäbisch, gell? Sagt man mal, ja. Die mich einfach sehr, sehr beschäftigt und immer sehr beschäftigt hat und wo es auch unglaublich viel noch zu entdecken gibt. Ich habe das große Glück gehabt, vor vielen Jahren über ein CD-Projekt vom SWR die Sängerin Helene Schneidermann kennenzulernen. Eine amerikanische Opernsängerin, fantastische Sängerin, die international sehr bekannt ist, die eine amerikanische Jüdin ist, deren Eltern den Holocaust überlebt haben, und zwar als einzige der Familie. Ihre Mutter hat dann ein Buch geschrieben, das heißt I Sang to Survive. Die Mutter, Judith Schneidermann, in Auschwitz für die Deutschen sehr verkürzte Heimatlieder gesungen hat und dadurch überleben konnte. Was eine unglaublich natürlich Wahnsinns-Lebensgeschichte ist. Ja. Und ich hab Judith Schneidermann kennengelernt und habe dann mit ihr zusammen auch, es war ein ganz unglaubliches Erlebnis, auch mal ganz kurz Musik gemacht. Habe mit Helene eine CD gemacht mit jiddischen Liedern, die ich selber arrangiert habe, was für mich auch ein ganzes Tor aufgemacht hat, nochmal in eine andere Musikwelt, die ich so als schwäbisch-evangelisch sozialisierter Chorknabe kam aus einer anderen Ecke. Dadurch ist aber auch vielleicht das Interesse an dieser Zeit noch mehr geschärft worden. Und ich habe jetzt gerade, das möchte ich eigentlich ganz gern die Möglichkeit auch nutzen, davon zu erzählen und dafür ein bisschen Werbung zu machen, ein Projekt an der Hochschule vor mit meinen Studierenden. Beginnen wir das Projekt. Das Projekt heißt Eine Stimme geben. Und die Idee dahinter ist, dass junge Sängerinnen und Sänger, Pianistinnen und Pianisten ihre Stimme jeweils einer verstummten Stimme geben. Und wir sind gerade dabei, Komponistinnen und Komponisten auszugraben, Werke auszugraben, in Bibliotheken, Handschriften herauszukramen, von Komponisten und Komponistinnen, die Opfer der Gewalt der Nationalsozialisten geworden sind und völlig in Vergessenheit geraten sind. Und graben diese Sachen gerade aus und werden die wieder quasi ans Licht holen. Also natürlich kann das nur erstmal punktuell und einige Stücke sein und planen da, oder es wird ein Konzert geben, das am 28. Mai, herzliche Einladung dazu, am 28. Mai im Hotel Silber in Stuttgart stattfinden wird. Das Hotel Silber, für die, die es nicht kennen, ist ein Museum heute, direkt neben Bräuninger, und die ehemalige Gestapo-Zentrale in Stuttgart und ist heute eine Gedenkstätte. Dort wird es eben ein Konzert mit diesen Liedern, diesen Komponisten geben, was für mich einfach, dieses Projekt ist ein Stück gelebte Erinnerungskultur und etwas, was wir, glaube ich, in unserer heutigen Zeit sowieso ganz dringend brauchen und machen sollten.
Da werde ich mich gleich mal in meinen Terminkalender vertiefen, ob ich das noch eingetragen bekomme, aber ich glaube, das müsste eigentlich hinhauen und hört sich wahnsinnig spannend an. Ich denke, wir können langsam mal zum Abschluss. Ich hätte noch viele Fragen, aber irgendwann müssen wir mal einen Punkt setzen. Stehen weitere konkrete Konzerte in nächster Zeit an oder an der Hochschule Themen, wo du sagst, ist übrigens für mich ohnehin faszinierend, dass man in der Hochschule nicht immer Konzerte besuchen kann, für wenig Geld, auch Liedkonzerte. Irgendwelche Tipps noch, was in nächster Zeit ansteht?
Also es ist tatsächlich so, das vergisst man immer, diese Hochschulen sind in den meisten Städten, glaube ich, die größten Konzertveranstalter auch. Da findet ja jeden Abend irgendwas statt. Das kriegt man nur manchmal nicht so mit, weil man immer so denkt, gibt es halt die Hochschule oder die Uni, die ist so ein bisschen getrennt vom sonstigen Leben. Also wir haben in der Hochschule neben diesem eine Stimme geben, mache ich noch oder bin ich noch initiiert ein Projekt, wo auch viel Lied drin vorkommen wird, eine lange Poulenc-Nacht, die am 4. Juni stattfinden wird. Da wird es aber auch Kammermusik geben und Chormusik und eben auch viel Lieder und die Musikwissenschaft ist mit dabei. Das ist eine ganz tolle Sache, mal so ein Spot auf diesen wunderbaren französischen Komponisten zu setzen. Dann haben wir noch ein anderes schönes Projekt, das die Kollegen in Hannover initiiert haben, wo ich mit meiner Klasse hinfahre, wo so ein Treffen verschiedener Liedklassen stattfinden wird, wo auch die Kolleginnen und Kollegen aus Salzburg, Graz, Köln, Nürnberg, ich glaube, das waren es, nach Hannover reisen. Das heißt Hör Hits, wo es darum geht, Komponistinnen, die auch quasi auch noch nicht so im Fokus stehen, wie sie eigentlich hören, zu beleuchten. Da gibt es dann also Symposium, es gibt Vorträge und eben sehr viele Konzerte, es geht ganze 3-4 Tage. Das ist so an der Hochschule. Ich habe selber zum Glück auch noch zu spielen, also mein Leben ist nur zum Teil in der Hochschule. Ich habe noch 3 CDs dieses Jahr aufzunehmen.
Oh, okay.
Und oder das ist jetzt gerade in der Pipeline. Und vor allem in der zweiten Jahreshälfte einige sehr schöne Liedprojekte, Liederabende mit verschiedenen Sängern, unter anderem eben auch mit Sarah Wegener.
Schön, ja.
Und ja, in der Schweiz einige Sachen, in Genf, in der Elfi, in Hamburg, es sind schon ein paar schöne Sachen dabei.
Toll. Zu Francis Poulenc fällt mir ein, ich glaube vor einem halben Jahr war das etwa, in der SWR Kultur Musikstunde kamen 5 Sendungen über das Leben von Francis Poulenc, natürlich auch das Lied und die Kammermusik und die Opern, und kann man nur empfehlen als Vorbereitung.
Das ist ganz wunderbar, das ist von Katharina Eickhoff gewesen.
Ja, ja.
Dass ich liebe diese Sendung, ich höre das immer morgens um 9 auf SWR2, das ist so eine Zeit, wo ich irgendwie am Schreibtisch sitze oder teilweise irgendwie Wäsche zusammenlege oder sowas. Ja. Eine tolle Sendung, die man auch als Skript auf der Seite des SWR runterladen kann. Zurzeit läuft auch eine ganz wunderbare Reihe, auch wieder mit der Katharina.
Die Pariser Salons.
Die Pariser Salons, ja. Die auch dieses Thema, eine unglaublich spannende Zeit, tolles Format. Ich finde sowieso, muss man auch mal sagen, dieses Kulturradio, extrem spannend, die tun unglaublich viel. Ich liebe das sehr, einfach das anzuhören und einfach mal irgendwie was, ja, sich zu vertiefen in unser Thema, von dem man überhaupt keine Ahnung hat und vielleicht auch vorher irgendwie gar nicht dachte, dass ihn das jetzt irgendwie interessieren könnte. Ich fahre, ehrlich gesagt, muss ich noch sagen, ich fahre ziemlich viel Car2Go in Stuttgart und wenn sich jemand wundert, dass da überall SWR2 angestellt ist, ich denke, das ist mein Beitrag zur Kultur, ist, dass ich auf jedem Car2Go, in jedem Car2Go, auf jeden Sendeplatz füge. SWR Kultur heißt es ja mittlerweile, einprogrammiert.
Damit haben wir noch eine Lanze für SWR Kultur gebrochen und ich denke, das lohnt sich wirklich. Und gerade diese Sendung Pariser Salons, Renaldo Ahn,
ja, wunderbar.
Wunderschönes Thema. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du hier warst.
Wolfgang, ich muss jetzt mal ganz kurz, vielen Dank für die Einladung, aber auch noch kurz was sagen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und haben uns kennengelernt über deine Gruppe, deine Facebook-Gruppe. Ich wollte einfach mal sagen, bei dieser Gelegenheit, wenn ich mal was sagen kann hier, Vielen Dank für dein Engagement. Ich finde das ganz großartig. Du bringst Leute zusammen. Aus Hobby heraus brennst du für das Lied. Bist wirklich ein Kenner, was ich so im Gespräch immer so mitbekommen. Kennst da Gott und die Welt und Aufnahmen noch und nöcher. Und ich finde das ganz großartig, was du jetzt machst, auch mit so einem Podcast und deine ganzen Projekte. Ich verfolge das sehr und finde das spannend. Danke.
Dann vielen Dank. Ich merke das ehrlich gesagt daran, es kommt häufig vor, dass ich bei Konzerten zu der Sängerin, zum Sänger gehe und sage, ich wollte mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Kerch. Ach, Sie sind der mit der Grube, heißt es dann immer. Ja, das macht dann schon auch Spaß, gebe ich zu. Also vielen Dank und ich hoffe, es hat auch die Zuhörer interessiert und vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen Podcast gemeinsam, wo man manche Dinge nochmal vertiefen können. Eine Frage hätte ich noch genug.
Sehr gerne. Danke.
Also nicht vergessen, 28. Mai, die Veranstaltung Eine Stimme geben im Stuttgarter Hotel Silber für alle, die im Einzugsbereich von Stuttgart leben. Ich möchte jetzt ein Projekt vorstellen, das heißt Junge Liedtalente stellen sich vor. Es gibt ein Internetforum unter dem Titel troubadour-forum.de. Dort findet ihr einen Liedbereich, in diesem Liedbereich als letzte Abteilung genau diese Überschrift, junge Liedtalente stellen sich vor, mit dem Ziel, wie der Name schon sagt, jungen Liedduos, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, sprich im Studium sind oder das Studium erst kürzlich absolviert haben oder beendet haben, eine Plattform zu bieten. Sie stellen sich da zum einen mit ihrer Biografie und ihren Interessen vor, sie beantworten einige Zielfragen und vor allem sie stellen Videos ein von ihren Auftritten bei Konzerten oder auch bei Wettbewerben. Damit bekomme ich ganz gut jetzt die Kurve zu den sozialen Netzwerken. Es gibt die Facebook-Fachgruppe, das Kunstliedforum. Über diese Fachgruppe, die mittlerweile mehr als 3.500 Mitglieder umfasst, weltweit übrigens, wird diese Präsentation aus dem Troubadour-Forum in die Fläche gegeben. Aktuell haben wir dort das Liedduo Valerie Hauns und Sophie Simeonidis. Das erste Liedduo, das sich präsentiert hat, waren Jasper Lampe und Marite Menet. Neben dieser Facebook-Fachgruppe, die ich euch ganz stark ans Herz legen möchte, schaut bitte auch in Instagram unter Kunstliedforum nach und vor allem in YouTube gibt es einen eigenen Kanal mit unzähligen Playlisten mit Kunstliedern. Auf eine dieser Playlisten möchte ich ganz besonders eingehen, nämlich die Schubertiade. Ich habe im Moment vor und arbeite regelmäßig daran, alle 600 Schubert-Lieder mit unterschiedlichsten Interpreten in diese Playlist zu bekommen. Außerdem findet ihr in den Playlisten alle Neuerscheinungen des Jahres 2025 und 2024, jedenfalls soweit sie mir bekannt sind. So, das war jetzt auch schon das Ende dieses ersten Podcasts. Meine anfängliche Aufregung hat sich etwas gelegt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder etwas in die Kommentare schreiben oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail an liedtalente@gmx.de. Ich hoffe, ihr bleibt diesem Podcast gewogen, denn ihr wisst ja, das Lied ist es wert.